Guten Tag, dies ist die Folge 23 des Ping-Podcasts Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir das letzte Mal uns wieder in der Politik bewegt haben und uns mit der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg unterhalten haben, begeben wir uns heute wieder in den Bereich der Wissenschaft. Und ich begrüße ganz herzlich René Schlott. Schönen guten Tag, Herr Schlott.
Schönen guten Tag.
Ich darf Sie kurz vorstellen, denjenigen, die Sie nicht so gut kennen. Sie sind Historiker.
Richtig.
Ja. Und sind am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, wo Sie zurzeit sich habilitieren. Das ist richtig, ja.
Das ist richtig.
Und ich habe gefunden, dass Sie sich habilitieren über Raoul Hilberg. Können Sie kurz mal sagen, wer das war?
Ja, Raoul Hilberg war eine ziemlich interessante Figur des 20. Jahrhunderts. Er war nämlich der erste Wissenschaftler, der systematisch den Holocaust erforscht hat. Selber 1926 in Wien geboren. 38, 39 vor den Nazis in die USA geflüchtet, hat er sich dann in den 50er Jahren als erster Wissenschaftler, Politikwissenschaftler, systematisch mit dem Holocaust als Gesamtgeschehen beschäftigt und hat dazu eine bahnbrechende Studie vorgelegt 1961, die Destruction of the Pagan Jews, die eigentlich heute noch als Meilenstein der Holocaust-Geschichtsschreibung gilt.
Ist das jemand, der in Vergessenheit geraten ist?
Der ist in Vergessenheit geraten, die meisten kennen ihn nicht. Wenn ich aber in Vergessenheit geraten sage, dann muss ich eigentlich sagen, war ich nie eine so prominente Figur in der Geschichtswissenschaft, weil Holocaust galt eben zu dem Zeitpunkt, als Hilberg es erforschte, noch als ein völliges Außenseiterthema.
So ändern sich nach 60 Jahren die Zeiten. Sie sind auch journalistisch viel unterwegs, nicht? Das Journalistische hat dann letztlich Sie zu dem Thema Corona gebracht. Und uns zusammengebracht, weil Sie doch sehr, sehr frühzeitig schon sich sehr deutlich kritisch geäußert haben. Die ersten Beiträge habe ich gefunden, ich glaube Süddeutsche Zeitung, Mitte März bereits. Was hat Sie, wenn Sie sich mal so zurückerinnern, Mitte März, was hat Sie da so vor allen Dingen in der Beobachtung bewegt? Was waren da so Ihre Überlegungen und Eindrücke?
Die Motivation war eigentlich das pure Entsetzen, um ganz ehrlich zu sein. Das Entsetzen einmal darüber, in welcher Massivität und in welchem Tempo in diesem Land Grundrechte außer Kraft gesetzt werden können oder eingeschränkt werden können. Das war mir schlicht vorher nicht klar. Ich kannte das Infektionsschutzgesetz nicht. Ich wusste nicht, dass es eine derartige Schwachstelle unserer Demokratie ist. Und das Entsetzen war zweigeteilt. Es war einmal eben diese Schnelligkeit, mit der Grundrechte eingeschränkt werden konnten. Und zwar nicht irgendwelche Grundrechte, sondern wirklich demokratienächste Grundrechte mit Versammlungsfreiheit. Und es war auch das Entsetzen darüber, wie willfährig, wie bereitwillig das von der Bevölkerung auch hingenommen worden ist. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es ein gefährliches Virus gibt und dass wir wenig über dieses Virus wissen und dass viele Menschen dem Virus bereits zum Opfer gefallen sind. Aber dennoch habe ich mich früh gefragt, gibt es in diesem Land sozusagen nur noch ein einziges Interesse, dem alle politischen Entscheidungen, alle gesellschaftlichen, sozialen Entscheidungen untergeordnet werden. Und das war das virologische Interesse, was eben im März 2020 dominant war. Und das hat mir als Bürger tatsächlich nicht Angst gemacht, aber doch Sorge bereitet. Also der Artikel in der Süddeutschen Zeitung war ja als ein Zwischenruf gekennzeichnet, als eine Warnung. Ja, bestimmte Maßnahmen sind sicherlich gerechtfertigt, aber bitte bedenkt, gemeinsam auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, mit Soziologen, mit anderen Kompetenzen, auch mit Wirtschaftswissenschaftlern, die langfristigen Wirkungen dieser Maßnahmen.
Was haben Sie für ein Feedback bekommen damals auf den Beitrag?
Ein wirklich total überraschendes. Ich bekam von vielen Seiten, dann auch von der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, einen Shitstorm angekündigt. Was mich aber tatsächlich erreicht hat, und das musste ich erst googeln, weil ich das Gegenteil von Shitstorm gar nicht kannte, bis dahin war ein Candystorm. Also wirklich hunderte von E-Mails von Leuten, die einmal meine E-Mail-Adresse erstmal recherchiert haben im Internet. Die stand ja nicht unter einem Artikel, was ich schon erstaunlich fand. Und die sich dann die Zeit genommen haben, tatsächlich eine Nachricht zu schreiben. Und die war fast immer in dem Tenor: Lieber Schlott, vielen Dank, Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Es ist wirklich gut, dass sowas ausgesprochen werden kann, noch in diesem Land. Und ich kann mir vorstellen, wie viele negative Nachrichten Sie jetzt bekommen. Deshalb möchte ich Ihnen gerne mal Solidarität ausdrücken. Also es war ganz erstaunlich, dass sehr, sehr viele Menschen, und zwar aus allen Berufsgruppen, aus allen Bevölkerungsgruppen, Akademiker, Ärzte, Krankenschwestern, Juristen, Journalisten, Künstlerinnen und Künstler, wirklich die ganze Bandbreite gesellschaftlicher Gruppen, hat mir geschrieben und die meisten sind davon ausgegangen, dass sich also, wenn man so eine Meinung äußert, eine so vom Mainstream abweichende Meinung, dass man dann tatsächlich sehr, sehr viel negative Kritik bekommt. Aber die ist tatsächlich zumindest auf meinem E-Mail-Account ausgeblieben. Jetzt bin ich kein Nutzer der sozialen Medien, der sogenannten sozialen Medien. Das heißt, ich weiß nicht, was dort abgelaufen ist, aber ich beteilige mich auch nicht an Diskussionen, die auf 140 Zeichen sich beschränken, sondern ich habe diese E-Mails tatsächlich auch alle einzeln beantwortet und lange auch bis nachts um drei gesessen, weil ich eben gesehen habe, die Leute hatten ein Bedürfnis, mir zu schreiben. Die wollten mir auch was mitteilen und ich habe dann oft auch darauf geantwortet. Und interessanterweise gab es unter der Vielzahl von E-Mails drei negative, beleidigende E-Mails und die kamen alle von promovierten Geisteswissenschaftlern. Und das hat mir eigentlich am meisten Sorge bereitet, dass die Leute, die eigentlich diskursfähig sein sollten, qua akademischer Ausbildung, qua akademischem Amt, dass sie sich als nicht diskursfähig erwiesen haben. Und das hat tatsächlich dann auch juristisch geklärt mit diesen Personen, was da vorgegangen war.
Okay, also schon etwas gravierendere Geschichten.
Ich bin großer Freund der Meinungsfreiheit, wie Sie sich vorstellen können, aber die hat eben Grenzen in der persönlichen Beleidigung. Wir können uns gerne, ich sage eine Meinung sozusagen, um auch den Widerspruch zu provozieren, im Zweifel auch, um eine Diskussion in Gang zu setzen. Ich tausche mir gerne Argumente aus, aber eben nicht auf der Basis von persönlichen Beleidigungen. Das musste tatsächlich dann auch geklärt werden.
Nun sagen Sie ja, die allermeisten Zuschriften waren jetzt nicht so, dass Sie die Gerichte bemühen mussten, sondern waren sehr zustimmend. Und in der Tat, das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung aus der Zeit, hatte man das schon recht viel, dass man sagte, also genau das, was Sie sagten, habe ich auch häufig gehört, mit dem aus der Seele sprechen. Es hat ja dann 2 Monate gedauert und eigentlich bis zu einem Zeitpunkt, wo ja schon manches nicht mehr da war an Beschränkungen, was Mitte März noch da war, hat es eigentlich 2 Monate gedauert, bis es sich dann tatsächlich mal auch wirklich in der Breite wahrnehmbar gemacht hat, dieses doch von vielen auch geteilte Unbehagen. Haben Sie eine Erklärung, warum das so lange gedauert hat?
Na, ich glaube, dass tatsächlich am Anfang es eine Art von Hysterie gab, von Angst. Und es war ja nicht irgendeine Angst um vielleicht den Verlust eines materiellen Gutes oder die Angst vielleicht vor einer Arbeitslosigkeit, sondern es war eine existenzielle Angst, es ging um Leben und Tod. Das war ja etwas, was sozusagen Politik und Medien immer wieder auch vorexerziert hatten und auch erklärt hatten. Und ich glaube, aus dieser Angst heraus gab es eine Bereitwilligkeit, überhaupt nicht kritisch zu hinterfragen, die dann erst sozusagen geweckt werden konnte, als die Angst allmählich verschwand, zumindest beim Teil der Bevölkerung und auch beim Teil der Politiker. Also wenn Sie sich auch anschauen, wir hatten ja, ich würde sagen, wir hatten Mitte März eigentlich die Gewaltenteilung in diesem Land ein Stück weit und für eine Zeit lang außer Kraft gesetzt. Wir hatten eigentlich keine politische Opposition mehr. Ich habe zumindest von keiner Partei, die im Bundestag als Opposition sitzt, irgendein kritisches Wort gehört lange Zeit. Wir haben in den Medien wirklich wenige kritische Stimmen gehabt. Meine hat dazugehört, das ist auch ein gutes Zeichen eigentlich. Aber der dominante Medientenor war eigentlich, dass diese Maßnahmen okay sind, dass es sogar aus der Bevölkerung eigentlich Forderungen gab, die Maßnahmen noch zu verstärken und noch anzuziehen mit den Maßnahmen. Also ich glaube, es war erstmal diese pure Angst, die da war und auch so eine Art von Burgfrieden, der ein Stück weit auch herrscht, dass man sich in einem Ziel einig war. Und Sie kennen die Schweigespirale, die Neumann einmal entwickelt hat. Es ist natürlich auch unbequem, dem Mainstream oder der Mehrheitsmeinung entgegengesetzte Meinung zu sagen. Da muss man mit Widerspruch rechnen, da muss man auch damit rechnen, dass man vielleicht im Freundes- und Familienkreis auch Auseinandersetzungen hat, die man vielleicht vermeiden möchte. Also von daher, es gibt natürlich auch einen von Corona unabhängigen Mechanismus, der Leute auch gerne sozusagen sich der Mehrheitsmeinung anschließen lässt.
Die Schweigespirale wird manchen unserer Zuhörer nicht vertraut sein. Können Sie das mal kurz erläutern?
Ja, das ist genau diese, was ich eben sagte. Also Schweigespirale heißt, dass man eigentlich dann besser den Mund hält, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht der Mehrheitsmeinung angehört, weil man eben mit den Nachteilen, mit denen man dann zu rechnen hat, die nicht in Kauf nehmen möchte. Dass man vielleicht berufliche Nachteile hat, dass man vielleicht Nachteile hat im persönlichen Umfeld, wenn man eben eine Meinung äußert, die nicht die Mehrheitsmeinung ist, weil das unbequem sein kann, so dass man dann lieber verschweigt.
Was hat das für Folgen in der Demokratie?
Die sind für eine Demokratie gefährlich, die Folgen, weil es dann sozusagen, weil es dann eine große, möglicherweise eine große schweigende Mehrheit gibt. Und diese, eine Minderheit von lauten Leuten, von Leuten, die auch eine Sprechmöglichkeit haben über Presse, über Medien, über Politik, dann einen Diskurs bestimmen.
Jetzt sind wir ja ein bisschen weiter als Mitte März. Jetzt haben wir jetzt schon 3 Monate mit dieser Situation, die sich ja jetzt auch entwickelt hat. Wir hatten dann Mitte Mai, wo Sie sich auch nochmal dann verschiedentlich zu Wort gemeldet hatten, die Demonstrationen, über die dann auch in den Medien sehr breit berichtet wurde. Was war so Ihre Beobachtung bei der Berichterstattung über diese Demonstrationen?
Na, dass es eigentlich einen Tenor gab, unter dem diese Demonstrationen gefasst worden sind, nämlich dort demonstrieren Verrückte, dort demonstrieren unsolidarische Menschen, die das Coronavirus nicht ernst nehmen, die Verschwörungstheorien anhängen, die Impfgegner sind und Esoteriker. Also dazu muss man nochmal, ich bin Historiker, von daher darf ich mir jetzt erlauben, nochmal ein Stück auszuholen und Chronologie nochmal zu zeigen. Die ersten Demonstrationen, die es hier in Berlin gab an der Volksbühne, die gingen eigentlich von Künstlerinnen und Künstlern aus. Und zwar nicht, weil denen langweilig war oder weil sie sich nicht gerne Samstagnachmittag in den Garten gesetzt hätten, sondern weil sie tatsächlich Sorge hatten. Auch die Kunstfreiheit ist ja ein vom Grundgesetz garantiertes Grundrecht. Und die sahen sich eben eigentlich in ihrer Kunstfreiheit eingeschränkt. Und deshalb sind sie auf die Straße gegangen zu einer Zeit, als es überhaupt keine Versammlungsfreiheit gab, sondern dass sie zu einer Zeit, als schon das Zusammentreffen von 2 Personen aus unterschiedlichen Haushalten als strafrechtlich relevant galt. Und später erst haben sich dann tatsächlich auch Leute angeschlossen, die aus dem rechten Milieu tatsächlich kommen oder aus dem antisemitischen Milieu kommen. Nun kann man sich aber, man kennt das Grundgesetz, aber in Artikel 8 kein Gesinnungstest. Es kennt zwar Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, nämlich dass die Leute sich unter freiem Himmel ohne Waffen versammeln dürfen und das Nähere ein Gesetz regelt. Aber unsere Verfassung kennt nicht den Grundsatz, okay, wir prüfen erstmal, für was die demonstrieren wollen und gefällt uns das überhaupt. Und dann entscheiden wir erst, ob die auf die Straße gehen können. Also ich muss es als Demokrat hinnehmen und auch die Qualität einer Demokratie zeigt sich ja, wie sie mit diesen Minderheiten umgeht. Und deshalb gibt es auch einen Polizeischutz, genauso für Neonazi-Demonstrationen wie für Demonstrationen aus anderen Gründen, aus anderen guten Gründen auf dieser Welt. Also von daher, mir hat eigentlich Sorge gemacht, dass man die gesellschaftliche Spaltung durch diese wirklich tendenziöse Berichterstattung über die Demonstrationen noch weiter vertieft. So habe ich damals auch interveniert, sozusagen publizistisch interveniert und gesagt, das alte Voltaire-Zitat erinnert, mein Herr, mir mag Ihre Meinung nicht gefallen, aber ich würde alles dafür tun, dass Sie sie sagen dürfen. Und das sollte doch ein Zitat der Aufklärung sein, das uns auch als Demokraten leitet. Ich darf nicht darüber entscheiden, ob das Demonstrationsrecht für bestimmte Gruppen nicht gilt, sondern auch wenn mir das nicht gefällt, inhaltlich für was die Leute auf die Straße gehen, habe ich als Demokrat zu akzeptieren, dass sie auf die Straße gehen können und in ihrem Unmut oder ihren Verschwörungstheorien da freien Lauf lassen können. Ich finde aber, man hat diese ganze Berichterstattung auch so übertrieben und als Gefahr für die Demokratie gestellt. Ich habe es ja eben schon gesagt, es war eine laute Minderheit, die dann auch laut in den Medien erschien, aber die völlig einflusslos, glaube ich, ist auf den weiteren Verlauf der Geschehnisse.
Viele Journalisten würden jetzt sagen, oder würden einwenden, naja, das waren halt Spinner und das waren Extremisten und da müsse, sei es doch Aufgabe, auch der Medien Haltung zu zeigen. Kennen Sie das?
Na klar, auf der Kommentarseite auf jeden Fall. Dafür gibt es Kommentarseiten in den Zeitungen. Und da zeigt ein Journalist mit seinem Namen oder eine Journalistin mit ihrem Namen auch Haltung, das ist gar keine Frage. Aber in der reinen Berichterstattung über solche Demonstrationen, da muss benannt werden, dass die Demonstrationen von Leuten ausgegangen sind, die tatsächlich für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen sind, die mit einem Grundgesetz auf die Straße gegangen sind, dass sich dann später Leute diesen Demonstrationen angeschlossen haben, die das Ganze vielleicht missbraucht haben oder einfach auf den Zug aufgesprungen sind, das muss doch benannt werden. Also ich finde, da muss eine ganz klare Trennung zwischen Berichterstattung und der Meinungsseite da sein, dem Kommentar. Und diese Grenze ist doch oft auch verschwommen. Jetzt sind Journalisten natürlich auch nur Menschen, die auch persönliche Sorgen haben, die auch persönliche Ansichten haben, das ist keine Frage. Aber ich glaube, Journalisten hätten sich in dem Augenblick auch viel stärker fragen müssen, welchen Anteil haben wir denn eigentlich daran, dass welche Teil der Verantwortung tragen wir eigentlich dafür, dass diese Verschwörungstheorien wieder so fröhlichen Urständen feiern? Haben wir vielleicht in den letzten Wochen auch irgendeine Art von Fehler gemacht, dass überhaupt Verschwörungstheorien in der Art, wirklich in der absurdesten Art und in den krudesten Vorstellungen überhaupt wieder auf die Agenda kommen konnten. Und da würde ich sagen, da gibt es eine Teilverantwortung und auch Journalisten müssen sich immer selbstkritisch fragen, auch als Medien selbstkritisch fragen, welchen Teil der Verantwortung haben wir eigentlich dafür?
Ist diese Trennung zwischen Berichterstattung und Kommentierung, ist die vielleicht einfach altmodisch und aus der Zeit gefallen, in Zeiten, wo wir dann in der Tagesschau eingeblendet bekommen, wir halten zusammen oder wir bleiben zusammen oder wir bleiben zu Hause oder wie immer diese Einblendungen waren?
Also natürlich ist diese Trennung ein Ideal. Ja, das ist ein Idealzustand, den man irgendwie anstrebt und der eigentlich auch, also wenn Sie Medientheorie sich anschauen, natürlich immer auch nie komplett durchgehalten werden kann. Das ist klar. Aber es ist trotzdem ein Ideal, was weiter Geltung haben sollte. Also Sie haben schon recht, natürlich scheint das irgendwie aus der Mode gekommen zu sein. Das heißt aber nicht, dass es nicht seine Berechtigung verloren hätte. Also ich finde immer noch, das sollten wir anstreben, einfach auch, um den riesigen Vertrauensverlust, den Medien in den letzten Jahren und in den letzten Monaten erfahren müssen, irgendwie wieder aufzuholen. Und um die Leute auch aus dem Netz zurückzuholen. Ja, Medien haben ja auch eine ganz wichtige Orientierungsfunktion in dieser Gesellschaft. Und sie haben auch eine ganz wichtige Korrektivfunktion in dieser Gesellschaft als vierte Gewalt, wenn sie diese Aufgabe ernst nehmen. Und dann, innerhalb dieser Korrektivfunktion muss es auch eine Trennung zwischen Berichterstattung und Kommentar geben. Wenngleich das natürlich schwer zu erreichen ist, das sehe ich auch, dass da in den letzten Monaten tatsächlich auch Fehlentwicklungen gegeben hat.
Sie kommen ja aus der Wissenschaft und die Wissenschaft spielt ja auch eine große Rolle in den Diskussionen, also auch in den medialen Diskussionen um Corona. Das sind jetzt weniger die Geisteswissenschaften mit gemeint, sondern mehr die Naturwissenschaften. Wie nehmen Sie das wahr, wie jetzt in diesem Kontext die Wissenschaft diskutiert wird in den Medien?
Naja, eigentlich, also Sie können es noch weiter einschränken, eigentlich spielen auch nicht die Naturwissenschaften eine Rolle, sondern eigentlich spielen nur die Virologen eine Rolle. Und das sehe ich tatsächlich als eine Gefahr. Die ganze Bandbreite von Wissenschaften wird ja nicht abgebildet. Also wir haben ja keine Debatte unter Soziologen oder keine Debatte unter Psychologen über diese Folgen dieser Maßnahmen, sondern es ist eine rein auf Virologen fokussierte Debatte. Und dann gibt es einen Nachrichtenwert, der heißt nämlich Konflikt. Der wird dann höchstens noch personalisiert. Also hat man das wunderbar, zum Beispiel, indem man gegenüberstellt Herrn Drosten und Herrn Streeck. Da hat man zwei Figuren, da kann man irgendwie einen Zweikampf stilisieren. Also dieser Zweikampf der Virologen gehorcht irgendwie auch ganz stark der Nachrichtenwerttheorie. Da kann man wunderbar, das sind beides auch irgendwie sympathische Figuren und beides auch fotogene Figuren, die man auch gut zeigen kann, gut auch im Foto zeigen kann. Also diese Wissenschaft die wird personalisiert auf fast nur zwei Personen in Deutschland. Wir kennen das aus anderen Ländern, wo auch genau der Chef-Virologe sozusagen immer, ich kannte vorher den Chef-Virologen von Schweden nicht und auch nicht den aus den USA. Jetzt erkenne ich ihn durch die Medien, weil das eine ganz starke Personalisierungsfunktion gibt. Es wird ja nicht die ganze Bandbreite der Wissenschaft abgebildet, sondern Medien funktionieren meistens über Menschen, auch über menschliche Schicksale, über menschliche Biografien. Und das sieht man hier ganz gut, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die wissenschaftliche Erkenntnis dieser Person geht, sondern eher darum, um diesen Menschen, der dahinter steht. Also wenn Sie sich anschauen, der Spiegel in der letzten Woche hatte als Titel einen Spruch, der eher an Gala oder Gunther erinnert hat, nämlich Drosten, geliebt und verhasst. Ne? Und dann denkt man so, Moment, ist das Blatt mit politischem Anspruch, was da kommt? Aber da sehen Sie, wie stark eigentlich Wissenschaft personalisiert worden ist in den letzten Wochen. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, weil man kann sowohl die Kampagne der Bild-Zeitung verurteilen, man kann aber auch die vom Spiegel verurteilen, weil jegliche Parteinahme sollten sich die Medien eigentlich enthalten in so einer Frage. Also Wissenschaft ist nicht wirklich in den Medien vertreten gewesen. Das kann man nicht wirklich sagen. Das ist eher eine Personalisierung, die da stattgefunden hat.
Es würden ja wieder viele dann doch auch sagen, dass sich die Politik, jedenfalls in der Zeit Mitte März bis Mitte Mai, sehr, sehr stark an das gehalten hat, was die Virologen gesagt haben, was die Experten gesagt haben. Und dann ist man schon fast bei dem Einwand der Alternativlosigkeit. Wie sehen Sie das?
Na, alternativlos war ja zu Recht das Unwort des Jahres 2010. Und ich halte das nach wie vor für ein Unwort, zumindest für eine Demokratie. Also wir hatten ja die Entscheidung im März, entscheiden wir uns für eine chinesische Lösung, also einen autoritären Umgang mit der Corona-Pandemie, oder entscheiden wir uns für eine Lösung nach dem schwedischen Modell, also eine, die die offene Gesellschaft weiter erhält und nicht abwürgt. Und ich muss sagen, wenn Sie sagen, es wurde auf Virologen gehört, es wurde ja noch auf ganz bestimmte Virologen gehört, nämlich auf das RKI und auf Herrn Drosten. Andere Virologen sind ja gar nicht zu Wort gekommen oder wurden sozusagen vom Kanzleramt gar nicht befragt. Man hat sich also wirklich auf einzelne Expertisen verlassen. Das muss Politik auch tun, das ist völlig nachvollziehbar. Aber man hätte vielleicht doch rechtzeitig auch die Meinung von mehreren Wissenschaftlern einholen müssen und dann eine Entscheidung treffen, die in der Mitte sozusagen liegt und möglichst viele gesellschaftliche Interessen mit einbindet. Diese Gesellschaften sind ja immer als Ausgleich verschiedener Interessen. Sie kann nie auf ein Interesse nur gerichtet sein. Und das gab es eben seit Mitte März, dass es nur ein einziges Interesse gab. Ich habe damals in einem Süddeutschen Artikel im Entwurf noch einen Satz drin gehabt, wird die Bundesrepublik jetzt vom RKI, vom Robert-Koch-Institut aus regiert. Der wurde mir dann rausgestrichen, weil die gesagt haben, im Feuilleton hat so ein ganz politischer Satz eigentlich nichts zu suchen. Aber schon damals hatte ich das Gefühl, es gibt sozusagen eine Regierung aus dem Robert-Koch-Institut heraus, wo das ja demokratisch nicht legitimiert ist. Und das ist ja wichtig zu unterscheiden. Man kann sich von Wissenschaft beraten lassen, man muss sich von Wissenschaft beraten lassen, aber die Entscheidungen als solche müssen dann demokratisch legitimiert sein. Und da habe ich zum Beispiel, was die Frage der Schulschließung angeht, wirklich Bedenken gehabt, einfach schon sehr frühzeitig, ob das tatsächlich eine Maßnahme war, die auch in virologischer Hinsicht gerechtfertigt war. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Und wenn wir nach Schweden schauen, da wurden die Kindergärten und die Grundschulen ja weiter offen gelassen. Und das hat nicht dazu geführt, dass der R-Wert, über den wir heute ja gerne sprechen und gerne ausführlich sprechen, bis auf zwei Nachkommastellen, dass der R-Wert signifikant dort gestiegen ist in Schweden.
Der Virologe Drosten betont immer, dass er ja nicht für Entscheidungen zuständig sei. Gleichzeitig hat er aber auch immer sehr klare Meinungen. Ich greife nur das Thema Schulschließungen auf und hat er jetzt verschiedentlich dann durch eine Studie auch untermauert, seine Bedenken gegen allzu forsche Wiedereröffnung der Schulen oder Wiedereröffnung des normalen Schulbetriebes geäußert. Wie sehen Sie dort bei einem solchen Virologen, der in der Öffentlichkeit steht, das Verhältnis zwischen Expertise und Meinung?
Ja, man muss sagen, dass er in solchen Fragen tatsächlich Maß und Mitte verloren hat. Also ich erinnere auch an das Spiegelinterview in der letzten Woche, als er unwidersprochen und unhinterfragt behaupten konnte, dass die Maßnahmen der Virologen in Deutschland 50.000 bis 100.000 Menschenleben gerettet hätten. Da gab es jetzt nicht etwa eine kritische Nachfrage, auf welcher Basis diese Zahl eigentlich entstanden ist, von den beiden Journalistinnen, die ihn da befragt haben, sondern es wurde einfach so hingenommen. Und ich glaube, dass Drosten tatsächlich, wahrscheinlich auch, weil er natürlich einfach medial eine wahnsinnige Präsenz hat und eine wahnsinnige Relevanz zugesprochen bekommen hat, dass er seine Rolle jetzt doch sehr stark auch überschätzt und dann zwar immer behauptet, dass er nicht zu Entscheidungen käme, aber er ist ja doch schon so wirkmächtig inzwischen, dass jedes einzelne seiner Worte tatsächlich auch zu Entscheidungen, politischen Entscheidungen auch geführt hat. Das sollte ihm auch klar sein. Also ich würde eigentlich sagen, wenn ich danach gefragt würde, würde ich ihm eigentlich einen stärkeren Rückzug empfehlen, tatsächlich rein auf die Expertise bezogen. Also wenn jemand einen Podcast hat im NDR, dann ist es klar, dann ist da auch eine Meinung gefragt, der kann da nicht nur vom R-Wert die ganze Zeit reden, jeden Tag, das würde die Leute nicht interessieren. Also auch er muss natürlich Nachrichtenfaktoren beachten. Und Nachrichtenfaktoren bedeutet eben auch, dass er auch darüber spricht, was resultiert eigentlich aus meinen Maßnahmen, welche Empfehlungen gebe ich da eigentlich. Das hat er ja auch oft genug getan, auch in der Öffentlichkeit, hat sich ja auch zur Maskenpflicht etwa geäußert und zur Wirksamkeit von Masken auch ganz unterschiedliche Dinge gesagt, auch sehr widersprüchliche Dinge gesagt. Das gehört zur Wissenschaft dazu, aber man sollte eben diesen Irrtumsvorbehalt tatsächlich auch immer auch mit benennen.
Trauen sich Journalisten da nicht genug kritisch zu fragen? Also das ist ja auch etwas, was einem auffallen kann, wenn man den Podcast mal hört, wo ja auch immer eine Wissenschaftsjournalistin Fragen stellt, aber manchmal den Eindruck hat, sie gibt eher Stichworte als nachzufragen. Trauen die sich nicht oder was ist so Ihre Beobachtung?
Na, meine Beobachtung ist eigentlich, dass in den Redaktionen, ich weiß jetzt von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, tatsächlich die gleiche Spaltung vorherrscht, wie wir sie auch aus der Gesellschaft kennen. Warum sollte das auch anders sein? Wir haben ja ungefähr über den Daumen gepeilt 90% Zustimmung für diese Maßnahmen und 10% ungefähr Leute, die kritisch nachfragen. Genauso sieht es in den Redaktionen aus. Also da gibt es einen großen, zumindest der Zeitung, die ich kenne und wo ich Kontakte habe in den Redaktionen, gibt es eine große Zustimmung zu den Maßnahmen, unkritisches Hinterfragen. Und die wenigen Redakteure, die da noch sind, die versuchen eben auch mal einen Beitrag durchzusetzen, auch mal einen Beitrag irgendwie einzustreuen. Aber die stehen eigentlich eben dieser großen Übermacht von 90% Zustimmung dann auch ein Stück weit machtlos gegenüber, weil letztlich entscheidet natürlich ein Chefredakteur, eine Blattmacherin, ein Blattmacher, was dann letztlich im Blatt auch landet. Und auch innerhalb der Redaktion sind solche kritischen Kommentare sehr, sehr, werden auch sehr skeptisch gesehen. Denn es ist immer die Frage, da war immer auch die Frage, schwingt ja auch immer mit, ich habe auch mal beim Spiegel ja was über den Rendezvous mit dem Polizeistaat geschrieben. Natürlich ist das immer eine Abwägungsfrage. Will ein Blatt so einen Kommentar veröffentlichen und riskiert man möglicherweise auch, dass Leute dann ihr Abo kündigen oder möglicherweise eben anders reagieren auf solche Kommentare. Aber ich glaube, Presse, die Aufgabe der Presse ist ja immer zu irritieren. Die haben auch eine ganz starke Irritierungsfunktion. Also wenn ich eine Zeitung lese, wo ich sozusagen nicht ein einziges Mal mich drüber ärgere, irgendeinen Kommentar, dann hat die Zeitung ihre Funktion verfehlt. Es ist ja genau diese Funktion zu irritieren, einen anderen Blickpunkt einzubringen, nicht den vorherrschenden. Und da gibt es, glaube ich, auch gegenüber Virologen, zumindest gegenüber einzelnen Virologen, doch eine sehr starke Sympathie oder ich weiß nicht, wie ich es anders erklären kann, oder so eine gewisse Wissenschaftsgläubigkeit und kann kritisches hinterfragen. Während andere Virologen wiederum oder andere Mediziner, die sich äußern, einfach wirklich unterschiedslos dann gebasht werden. Das haben wir auch, dass es bestimmte Personen gibt, die eben als Persona non grata gelten und die sofort als Verschwörungstheoretiker oder als Spinner in Zeitungen auch betitelt werden, ohne sich vielleicht auch nur mal die Mühe zu machen, zu schauen, gibt es vielleicht doch irgendein Argument oder welches Motive leiten dann eigentlich diesen Herrn oder jene Dame, wenn sie sowas äußern. Mhm. Also da würde ich mir, ich meine, mehr Differenzierung ist immer gut, aber auch wenn die Forderung sich platt anhört, aber da würde ich mir wirklich mehr Differenzierung auch wünschen. Und ich glaube auch fest daran, man sieht ja jetzt, dass es da die ersten Schritte gibt, dass diese Sache, dass diese Fehlentwicklung der letzten Monate auch ein Stück weit mal aufgearbeitet werden, auch innerhalb von Redaktionen.
Eine Frage wollte ich noch unbedingt stellen, dann wohl zum Abschluss. Nämlich die Frage nach der ostdeutschen Perspektive, die Sie mich einem Interview entnommen, die Sie auch einmal gestellt haben. Ich habe mal einen Shitstorm bekommen, als ich mal einfach eine Äußerung einer Kollegin weitergegeben habe, dass man sich im Osten, das war so Anfang Mitte März, an alte Zeiten erinnert fühlt. Wie, also Sie sind in Ostdeutschland groß geworden?
Ja.
Was ist da so Ihre Meinung zu oder Beobachtung zu?
Ja, ich bin ja sogar noch in der DDR groß geworden. Also ich kenne auch diesen kommunistischen Staat. Und interessanterweise, als ich den Artikel in der Süddeutschen schrieb, dann hat ein Kollege zu mir gesagt, ich habe das mit ihm besprochen, da meinte er, interessant, ich glaube, sowas kann nur ein Ostdeutscher schreiben. Da habe ich gesagt, nein, das ist doch völliger Quatsch. Das kann doch jeder schreiben, der in dieser Demokratie lebt. Und jeder kann von seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Und dann habe ich eine Weile drüber nachgedacht, dachte, vielleicht ist da doch was dran. Nicht so sehr, weil ich mich an alte Zeiten erinnert fühle, dafür war ich zu jung, um das jetzt wirklich sagen zu können, sondern weil ich denke, dass diese Art von Freiheit, in der wir hier leben, in der offenen Gesellschaft, eben etwas ist, was für den Osten nicht selbstverständlich ist, sondern das ist etwas, was erst seit 1990 da garantiert ist. Und deshalb ist man vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert dafür, wenn man das plötzlich verliert, wenn plötzlich diese Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Und wie gesagt, es war mein erster Impuls, war eben der große Schock darüber, dass das möglich ist. Ich habe es einfach vorher nicht für möglich gehalten. Ich habe mich vorher nicht besonders fürs Grundgesetz interessiert. Ich habe gerne in dieser Gesellschaft gelebt, lebe nach wie vor gerne in der Gesellschaft. Aber mir war einfach nicht klar, dass es auch in unserer Demokratie möglich ist, das derartig schnell und umfassend außer Kraft zu setzen. Und natürlich war ich ein Stück weit sensibilisiert durch die Wahlerfolge der AfD im letzten Jahr, vor allem im Osten. Wo man sich halt schon mal Gedanken gemacht hat, was ist denn eigentlich, wenn so eine Partei mal in einer der Landesregierung sitzt im Osten oder Koalitionspartner wird, wie würden die denn vielleicht versuchen, gegen politische Gegner vorzugehen? Deshalb habe ich auch in dem ersten Artikel geschrieben, aus dieser Alarmhaltung, die ich im letzten Jahr schon entwickelt hatte, dass das Ganze ja irgendwie wie das Drehbuch einer rechtspopulistischen Machtübernahme aussieht. Das war natürlich übertrieben. Und das war natürlich auch eine Zuspitzung, die mir auch viele vorgehalten haben. Aber ich habe gedacht, genau so müsste es doch eigentlich ablaufen. Wenn die AfD mal an die Macht kommt, dann sucht sie sich so einen Grund, ob der jetzt legitim ist oder nicht, Und dann versucht sie da sozusagen genau aus diesem Grund die ganzen Grundrechte auszuhebeln, aber eben um ihre politischen Gegner auszuschalten. Also ein Stück weit kam diese Ausprägung in zweifach. Man wird einmal als Ossi ja immer verantwortlich gemacht für die Folge der AfD, auch wenn man sie selber nicht wählt und Gegner dieser Partei ist, weiß ich auch nicht, woher das kommt. Aber und zum Zweiten eben aus dieser Erfahrung, dass Grundrechte nichts sind, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich bin als Katholik in der DDR aufgewachsen, was nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit beinhaltete. Und bin deshalb natürlich sehr sensibel, wenn sowas wie Religionsfreiheit, wie Reisefreiheit, wie Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebietes, wie das Grundrecht auf Asyl, wie die Meinungsfreiheit, wie Versammlungsfreiheit, Gewerbefreiheit, die Freiheit der persönlichen, die Entwicklung der freien Persönlichkeit in Artikel 2, wenn sowas plötzlich eingeschränkt wird, da hat man, glaube ich, als Ostdeutscher vielleicht eine höhere Sensibilität dafür.
Aufmerksame Zuhörer unserer Podcasts werden jetzt an dieser Stelle merken, dass es erstaunliche Parallelen gibt zu dem, was Linda Teuteberg in unserer letzten Folge gesagt habe, als ich ihr genau dieselbe Frage gestellt habe. Die dürfte etwa gleich alt sein, sprich sich auch nicht mehr wirklich an die DDR-Zeit, jedenfalls als erwachsener Mensch gewiss nichts erinnern, aber sie sagte eigentlich ziemlich genau dasselbe, was Sie auch gerade gesagt haben zu der typisch ostdeutschen Wahrnehmung. Herr Schlott, wir sind am Ende unserer Zeit. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Interview. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.